Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Bada-ba-boom. Da sind wir. So, genau. Wir haben mal wieder, ich habe zwei, drei Sachen vorneweg zu sagen, bevor ich zum Thema komme der heutigen Folge, auf die ich mich sehr freue. Und zwar schon seit Tagen und zwar auch aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins ist nämlich, wir haben einen halb genesenen Vater vor mir sitzen, der nämlich aus der Corona-Pause kommt, leider.
So
Sich,
ist es.
ne? Ja, aber umso besser, dass ich zu berichten weiß, er sieht wieder voll hergestellt aus und von den leichten Hustenreizen mal abgesehen, wenn es hier und da noch gibt, vielleicht sieht er auch wieder Fitikowski aus.
Ja, ich fühle mich auch ganz gut. Und es animiert mich sehr, dass wir jetzt wieder den Podcast aufnehmen können.
Genau. Und der zweite Grund ist nämlich, wir können auch in einem Raum zusammen aufnehmen und deshalb bin ich sowieso
Und noch in einem
bei
schönen Raum, nicht
in
in
einem
meinem
schönen, in
Arbeitszimmer.
deinem Arbeitszimmer, genau. Und deshalb bin ich sozusagen sowieso bei großer Freude, weil ich ja zum ersten Mal mit meiner, zumindest mit meiner kleinen Tochter in meiner Geburtsstadt bin, nämlich in Aachen. Und hier nehmen wir jetzt nochmal auf und wir hoffen natürlich auch, dass das mit dem Mikrofon besser ist diesmal wieder als beim letzten Mal. Wir haben uns mehr Mühe gegeben, jetzt gleich nah dran zu sitzen. Und so viel vorneweg, Aachen ist einfach eine coole Stadt. Ich bin deshalb auch sehr happy hier zu sein und die Kids sind super happy hier in Aachen zu sein und bei Oma und Opa zu sein. Und das Wetter ist bisher schön, was ja für Aachen eher untypisch ist,
Ja, das
aber
ist
gut, ne?
Rainy City.
Rain City, genau.
Ja.
Was mich auch noch sehr freudig stimmt, ist, ah ja, und dazu würde ich jetzt so sagen, ist das heutige Thema, was wir ganz bewusst irgendwie gewählt haben, als so eine Art, nicht jetzt Sommerlochs-Thema, das würde dem nicht gerecht werden, aber
Nein.
eher so eine Art, also eine Art Gegenpol zu der doch sehr tristen Gesamtwetterlage, und damit meine ich sozusagen die
Ja.
globale politische und auch soziale und ökonomische und ja, auch
Sozialpsychologische.
sozialpsychologischen und kriegerischen Entwicklungen, die es in der Welt eben gibt und ja sozusagen auch das auch Nordamerika und die USA betreffend, was ja so meine
Furchtbar wäre das.
Recherche, ja, sind wir uns einig. Und weil das alles so furchtbar ist, haben wir gesagt, machen wir was
Ein
ganz
Gegenpol.
anderes, setzen wir einen Gegenpol und reden über ein eher, ich sag's jetzt mal, unschuldiges Thema für uns, aber
Auf
eine
den ersten
auf
Blick.
den ersten Blick unschuldiges Thema, nämlich Sport. So würde ich es sagen. Mein Vater würde sagen Sport, weil er ist ein Aachener, der spricht das eher nicht so richtig aus. Also Sport
Mit
und
CH, ja, spreche
genau,
ich das
du
jetzt.
sprichst das
Sport.
Sport, ne?
Ja,
Genau.
ja.
Also Neues vom Sport hieß es ja damals immer bei RTL Samstagnacht. Ja, und wir machen jetzt Altes und Mittelaltes, nämlich wir über
Ja.
Sport.
Ja.
Und du kannst direkt mal sagen, das war so, es war nämlich trotzdem, es war dein Vorschlag auch so ein bisschen in Reaktion auf die globale Lage,
Ja,
ja.
haben wir uns überhaupt schon vorgestellt?
Ja.
Ja, also ich erinnere mich gar nicht, dass
Doch, du
er.
hast gesagt, dass du Rudolf Lüthe
Ah,
bist,
dann bin
genau.
ich sehr froh darüber.
Also das sind jetzt die, das ist Long-Covid.
Das ist,
Das
nein,
ist, nein,
nee,
nein, nein.
Long-Covid ist es noch nicht. Es sind sozusagen die Rekonvaleszenzerscheinungen. Ne? Ja, ich wollte mal ein Thema haben, wo man sicher sein kann oder guten Grund hat zu hoffen, dass man nicht in sehr grundsätzliche psychologische und existenzielle Debatten gerät, aber trotzdem etwas Wichtiges anspricht, nämlich, ich glaube, man kann sagen, Sport ist insgesamt ein sehr wesentlicher Teil unserer auch deutschen Kultur und war, jetzt spreche ich aber den Amerikanisten an, das wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten schon sehr viel länger als bei uns. Und auch für mich persönlich hat sich gezeigt, als ich über das Thema nachdachte und was ich hierzu zu sagen hätte, dass es für mein eigenes Leben auch eine große Bedeutung hat. Und dazu müsste ich vieles sagen, aber das will ich nicht jetzt gleich am Anfang sagen. Nur ein erstes Stichwort ist, was mir klar geworden ist, ist das folgende: Sportliche Tätigkeit war in meiner frühen Kindheit, und ich meine jetzt meine Grundschuljahre.
Also so 1830.
Ja, kann man sagen. Na gut, ich lasse das einfach unkommentiert. Also jedenfalls meine Grundschuljahre fanden tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Das hört man vielleicht mir nicht mehr an, aber immerhin, ja, es stimmt. Und in dieser Grundschulzeit war Sport für mich der erste Lebensbereich, in dem ich sozusagen Anerkennung gefunden habe. Mhm. Und das wurde mir wirklich erst klar, als ich jetzt darüber nachgedacht habe. Dazu würde ich dann später noch ein paar konkrete und vielleicht auch anekdotische Ergänzungen bringen. Aber das ist schon mal ein Einstieg, der für mich bedeutet, ja, dieses Thema gehört auch in den Podcast.
Ja, ja, und ich, also was mich an dem Thema interessiert, also zum einen an Sport fast alles, nein, also zumindest ziemlich viel, und aber also ist für mich auf verschiedenen Ebenen interessant, wie das auch so oft ist. Also es gibt diese individuelle Ebene. Sport hat in meinem Leben persönlich eine unglaublich wichtige Bedeutung gehabt. Also, und das war, glaube ich, ganz ähnlich, wie das für dich war, und also aber in Kindheit und Jugend, und war halt für mich auch immer ein die Amis sagen ja Home Away from Home, aber gewisse Sportarten und die Routinen, die damit verbunden sind, bis hin zu den Orten, an denen sie stattfinden, also sprich die Turnhallen in und um Aachen, waren im Prinzip zur zweiten Heimat geworden, und in meiner Freizeit war es ein Bolzplatz, den wir just heute noch besucht haben, an dem ich mit meinem sehr engen Freund, Shoutout an Lausaldo, ne, wirklich, also sozusagen die glorreichen Stunden meiner Jugend verbracht habe und auch sozusagen die traurigsten Stunden dort verarbeitet habe. Und also so persönlich, da gibt's unheimlich viel zu sagen, weiß nicht, ob das jetzt alles in diesem Podcast gehört. Das ist die eigene Ebene, wie es mich sozusagen als Teilnehmenden geprägt hat, am Sport teilnehmenden, Sport praktizierenden Menschen. Und dann gibt es natürlich die Ebene der kommunikativen Bedeutung von Sport. Ja. Also wie wir über das ist auch so ein bisschen das, was man skeptisch sehen kann, weil das ja vor allen Dingen auch für so Männerbünde und so Stammtische eine große Rolle spielt, den samstäglichen Fußball-Bundesliga-Spieltag nochmal Revue passieren zu lassen, ne, weil man über die Gefühle nicht reden kann. So, dass das also aber natürlich eine kommunikative Bedeutung einnimmt, oder dass ich weiß noch, auch so eine Art sozialen Kleber darstellt. Also 1990, als Deutschland Weltmeister, ja, Fußball-Weltmeister geworden ist, die Männermannschaft, ne, was das also für ein Event war, eben auch übrigens hier genau in der Straße, in der wir das jetzt gerade aufnehmen, ja, und so. Und ich denke mal, in vielen Nachbarschaften, also sagt man nicht Viertel, ne, in vielen Vierteln in Deutschland. Das ist sozusagen das andere, und dann gibt's natürlich tatsächlich sozusagen noch die, ja, die historische und auch so ein bisschen die politische und diese
kulturwissenschaftliche
Bedeutung auch von Sport.
Ja, gibt viel zu sagen. Ich schlage vor, dass wir mit der persönlichen Ebene anfangen.
Okay.
Das mache ich jetzt relativ kurz, indem ich Folgendes feststelle. Ich war ein sehr unscheinbares Kind und hatte auch eine Behinderung. Ich war nämlich schon als Vorschulkind einäugig und musste eine Brille tragen und war sehr, sehr mickrig, also sehr unansehnlich, und fiel deshalb eigentlich nie angenehm auf. Ich war eines der Lebewesen, die man übersieht. Und das änderte sich, als ich anfing, Fußball zu spielen, also Bolzplatz ähnlich. Also wir spielten auf Obstwiesen und auf Äckern. Da habe ich erstaunlicherweise als Torwart Karriere gemacht.
Die Katze.
Bitte?
Die Katze, sage ich. Gab's
nicht? Ja, die Katze.
Toni Tuchek oder war das?
Nee. Ja, kann sein. Ich kenne den auch so nicht.
Also, okay.
Also jedenfalls, und das war aus zwei Gründen verwunderlich. Erstens, weil ich ja so ein mickriges Kerlchen war. Und zweitens, weil ich ja eine Brille trug. Mhm. Was übrigens bedeutet, dass meine arme Mutter dauernd Brillen
kleben musste.
Und so. Das war also wirklich auch sehr, sehr schwierig. Und dann bin ich zum Gymnasium gegangen und hatte da auch eine schwere Anfangszeit, auch nicht viel Anerkennung bekommen. Aber bei den ersten Bundesjugendspielen habe ich die Leute verblüfft, als dieses dünne, spierige Kerlchen 7,7
auf 50 Meter,
auf 50 Meter gelaufen ist. Stark. Und 4,35 Meter weit gesprungen ist, was wirklich... Ja, dafür war er allerdings der kleine Lüte, der kleine Rudi Lüte, im Schlagball, Waldwurf so schlecht, dass es doch nur zu einer Siegerurkunde gereicht hat. Aber das, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, wird mir klar, das waren für mich wichtige erste Anerkennungen, die ich als Person bekommen habe. Und das hat eine Art emotionale Grundlage für eine lebenslang bleibende, mal stärkere, mal schwächere Liebe zu Sport erzeugt. Und mehr kann man dazu später sagen. Ich habe dann das Glück gehabt, eine Frau zu heiraten, die auch sich sehr für Sport interessierte, sehr viel mehr, als das in dieser Generation bei Frauen üblich war, und die auch viel von Fußball verstand und auch noch versteht. Ja, und dann zwei Söhne, die sehr, sehr sportbegeistert waren und auch viel Sport getrieben haben. Und so ist in der Familie insgesamt Sport immer präsent gewesen. Das hat bei mir zum ersten Mal, als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1972, also man war ja schon mal Weltmeister, nicht? War natürlich genau in der Lebensphase, wo das junge Erwachsene dann besonders genießen. 54 war ich zu jung, aber 90 war ich ja schon zu abgeklärt, aber 72 war das hochemotional, das muss ich schon sagen. Ja, so, das sind diese Dinge. Dann habe ich, es hat einen, im Unterschied zu dir, bei mir einen großen Einbruch gegeben. Ich habe sozusagen nur Schulsport aktiv gemacht. Da war ich auch in den klassischen Fußballmannschaften. Da in einer Position, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt, nämlich ein Läufer, also Mittelfeld, würde man heute vielleicht sagen. Mit dem Beginn meines Studiums war für mich Sport aktiv bedeutungslos geworden. Ich bin dann über etliche Jahre eigentlich ein rein passiver Sportler gewesen.
Ja, spannend. Also es ist total spannend. Ja, bei mir ist es persönlich natürlich aber es ist vielleicht, ähneln sich die Geschichten doch, denn bei mir ist es so, dass ich sehr früh, weil ich habe einen 4 Jahre älteren Bruder und hier in der Nachbarschaft einen 5 Jahre älteren, ein Idol gehabt, also ja, nicht nur einen hochbegabten Fußballer hier in der Nachbarschaft gehabt, der dann auch immer so ein bisschen für, sowohl für meinen Bruder, der nun ein Jahr jünger war, aber als auch für mich so ein bisschen irgendwie als zumindest fußballerisches Vorbild auch fungiert hat und dann natürlich auch vieles darüber hinaus, weil der war 5 Jahre älter und cool und so. Und dem hat man immer so ein bisschen nachgeeifert. Und deshalb habe ich schon sehr früh angefangen, Fußball zu spielen und war ja auch, am Ball immer begabt. Insgesamt natürlich, wie in vielen Dingen, dann auch etwas nachlässig und mal hier und da ein bisschen faul. Aber vor allen Dingen war dann halt für mich natürlich sozusagen die einschneidende Beziehung zum Fußball dann eigentlich die, dass ich ihn dann nicht mehr spielen durfte. Ja. Weil mit 8 Jahren bin ich wegen eines gutartigen Tumors am Knie operiert worden. Das würde man heute auch Knorpelschaden im Knie nennen oder so. Und damit war es dann vorbei mit dem Vereinsfußball auf Anraten der Ärzte. Und das hat natürlich das hat für mich so eine, also zum einen war das natürlich eine tiefe traumatische Erfahrung, formative Erfahrung in meinem Leben gewesen. Insgesamt erklärt auch, glaube ich, vieles an mir sonst, also über den Sport hinaus. Meine Ängste, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und so. kommen, glaube ich, auch aus der Zeit oder sind da zumindest nochmal deutlich verstärkt worden. Aber vor allen Dingen war das natürlich so mit 8 Jahren das erste Mal, dass man so diesen Traum, den ja viele, glaube ich, deutsche Vorstandsjungs halt, Vorstadtsjungs träumen, vom eben selber mal Fußballprofi werden oder so, das war dann relativ schnell ausgeträumt. Und dann habe ich aber angefangen, sehr leidenschaftlich Tischtennis zu spielen, weil das eben ging, weil es kein Kampfsport war und das sozusagen auch mit den Vorschänen im Knie und so vereinbar war, und habe das ja dann auch mit großer Begeisterung und einigem ziemlich erfolgreich auch gespielt hier. Und das war dann auch so ähnlich, das war dann auch so ein ständiger Herd, ein ständiger Quell sozusagen für Selbstbewusstsein, was bei mir eigentlich sonst nie sehr ausgeprägt war. Und deshalb habe ich dem Sport, glaube ich, Sport auch einiges zu verdanken, weil ich sonst noch mehr noch Härmchen wäre, wie die Aachener so schön sagen.
Ja, auch Härmchen,
genau. Aber in dem Sinne, genau, und dann auch als Erwachsener wieder aktiv Fußball gespielt und so, aber das ist alles, also das gibt sozusagen dann noch ein Happy End zu meiner fußballerischen Laufbahn. Aber es, insofern hat es mich auf jeden Fall geprägt und es hat auch meine Beziehung zum Fußball als Fan, auch als junger Mensch und so, und bis heute bin ich ja intensiver Fußballfan, hat es eben auch sehr geprägt.
Ja, das glaube ich. Ich hoffe, das läuft alles hier. Ich kann das nämlich nicht sehen, wie hier die Kurven sind. Also, jetzt kommt meine traurige, der erste traurige Teil. Ich habe dann in meinem vierten Lebensjahrzehnt mit den Männern unserer Nachbarschaft, die sehr intensiv Kontakte kultiviert hat, versucht, Tennis zu lernen. Und da habe ich gemerkt, der Sport ist nicht mehr der Quell für Selbstbestätigung, denn ich war unter im Wesentlichen schlechten Spielern der Schlechteste. Ja, und das war schon eine Leistung, allerdings eine negative Leistung, wenn man dann schlechter ist als einen, den man eigentlich sportlich total schwach findet, dann macht das auf die Dauer keine Freude, und dann muss ich sowieso beruflich anderswo hin. Aber das war auch dann nicht mehr so wichtig, weil da zog ich mein Selbstbewusstsein aus meiner beruflichen Entwicklung. Aber es hat mich natürlich nicht ermutigt, dann weiter sportlich aktiv zu sein. Ja. Sodass ich sagen muss, eigentlich bin ich, seit ich ein Erwachsener bin, ein unsportlicher Mensch, der sich aber immer für Sport noch interessiert hat. Und während ich jetzt nachdachte über dieses Interesse an Sport, fiel mir Folgendes ein, und das wirst du nicht mehr so kennen. Als ich anfing, im Fernsehen die Sportschau regelmäßig zu sehen, war die Sportschau eine Sportschau. Mhm. Es gab allerlei Sportarten, die da regelmäßig, über die regelmäßig berichtet wurden. Auch so Sachen wie Tauchen und Kunstkraftsport und den Traber des Jahres und all sowas. Heute müsste die Sportschau eigentlich Fußballshow heißen. Mhm. Das ist ja kaum was anderes. Und das wird dann...
Beziehungsweise die Samstagsshow. Also die Samstags-Sportschau ist
ja reine Fußballshow. Ja, ich spreche von der Samstags-Sportschau.
Denn die Sonntag ist ja so ein bisschen, glaube ich, das
Aufdecken. Ja, das gucken wir dann schon nicht. Insofern genau. Ist das interessant. Ne? Ja, ich bin also an zwei Sportarten eigentlich wirklich nach wie vor interessiert. Das eine ist, und das wird hier auch eine Rolle spielen, Fußball. Mhm. Und das andere ist Leichtathletik. Mhm. Während ich für viele andere Sportarten zwar eine gewisse theoretisch fundierte Bewunderung für die Leistung habe, aber keine Leidenschaft. Und ich glaube, das hängt, was Fußball betrifft, jedenfalls damit zusammen, dass ich glaube, davon am allermeisten zu verstehen. Mhm. Ich komme da schon mehr vor wie so eine Art Amateurexperte, ja, während ich bei den anderen Sportarten ja nur irgendwie außen vor bin.
Reden wir mal über den abkippenden Neuner.
Ja, das ist vielleicht ein Man sagt im Aachener ein flädiges Zivier, ein fieser Widerling, ja, flädiges Zivier. Ja, man will ja nett sein zueinander. Nee, also sowas weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass ich das ein oder andere von Fußball verstehe. Und interessant ist nun auch, diese beiden Sportarten sind ja auch die, die in meiner Kindheit meine Erfolgsquellen waren. Ne?
Klar, ja.
Also insofern, das hat auch damit zu
tun. Der persönliche Bezug ist dann nach wie vor noch irgendwie da.
Ja, der prägt dann auch das theoretische Interesse.
Ja.
Ja.
Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir ist es so, ich gucke auch selektiv nach wie vor Sport. Bin auch jetzt leider ein bisschen unsportlicher geworden. Bin gerade wieder dabei, das so ein bisschen zu ändern. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Ich glaube aber auch, also was jetzt, also hier könnte man jetzt schon sozusagen die erste gesellschaftliche oder kulturwissenschaftliche Komponente einfließen lassen, denn du hast ja so gesagt, ja, es gibt diesen persönlichen Bezug, aber gerade zum Fußball ist es natürlich so, dieser persönliche Bezug, dass den so viele haben und mittlerweile ja Jungs wie Mädchen zum Beispiel in Deutschland.
Also auch toll
und in den Vereinigten Staaten ist das ja ganz extrem auf den Fußballsport bezogen, dass das wirklich sozusagen
sehr weiblicher
Sport ist. Es ist eigentlich ein Sport, der, also in den USA wird Fußball eigentlich durch das ganze Bildungssystem von beiden Geschlechtern sehr begeistert gespielt. Es gibt dann eben auch eigentlich für beide Geschlechter keine guten Möglichkeiten, sich damit dann zu verdingen als Profis so, aber da gibt's dann fast noch die bessere Chancen für die weiblichen Spielerinnen. Ja. Und klar, es ist halt, also das ist interessant, wie der Sport auch sozusagen auf der Welt oder in der Welt unterschiedlich gegendert ist oder sozusagen die Begeisterung dafür unterschiedlich gegendert ist. Was aber glaube ich ein Zugriff ist, der sozusagen erlaubt auch zu verstehen, warum interessieren sich so viele für Fußball in Deutschland? Warum ist das? Und da gibt's diese Idee von hegemonialem Sport. Also verschiedene Gesellschaften haben verschiedene Sportarten, die für diese jeweilige Sportkultur dann hegemonial werden. Und das hat verschiedene Effekte. Das hat zum einen den Effekt, den du eben schon angesprochen hast, nämlich was die Aufmerksamkeitsregime angeht. Ne? Die Sportschau am Samstag ist eigentlich eine Fußballshow. Also die könnte genauso heißen, weil das oder sogar noch genauer eigentlich eine Bundesliga-Show, denn es geht nur um diesen
die ersten drei Ligen.
Genau, es geht um die ersten drei Ligen und dann gibt es manchmal noch so ein Spiel aus England eingestreut, oft gerne, auch wenn da so ein deutscher Trainer dabei ist oder so.
Das stimmt, ja.
Oder
auch manchmal aus Spanien.
Manchmal aus Spanien, wenn es den Klassiko gibt oder so, genau. Aber das ist halt, also sozusagen die Medien erkennen, dass da ist das Interesse am größten und dann wird das so eine Art sich selbst verstärkende eine Wechselwirkung. Man berichtet dann darüber mehr, dadurch steigt das Interesse und man berichtet dann nochmal mehr und so. Das, glaube ich, gilt für so hegemoniale Sportkultur. Was das aber auch heißt ist und was Sportarten gerne dazu werden lässt oder die Chancen vergrößert, Ich packe das Buch dazu gerne in die Shownotes. Markowitz und Renzmann haben darüber was geschrieben. Ist halt, dass das dann gleichzeitig dazu führt, dass man das Gefühl hat, auf ZuschauerInnenseite, dass man es mit den Besten der Besten zu tun hat.
Ja.
Also für die miteinander konkurrierenden großen Fußballligen in Europa ist das natürlich wichtig, dass dieses Binnengefüge würde zum Beispiel auch erklären, warum die amerikanische Fußballprofiliga der Männer nie funktioniert. Weil die Amerikaner eben wissen, egal was die Major League Soccer auch macht, hier spielen nicht die Besten der Besten, sondern das ist jetzt die Marke der englischen Premier League. Und die wird tatsächlich in den USA sehr viel geguckt.
Ah.
Und das ist ein Faktor dann für hegemoniale Sportkultur. Und hier können wir immer davon ausgehen, zum Beispiel, das ist eben schon, sage ich mal, wenn es auch nicht die Besten der Besten sind, im europäischen Vergleich immer noch eine Top-Liga, eine der berühmten Top 4 oder 5 sind es ja immer, ne?
Ja.
Liegen. Und das ist wichtig. Und das erklärt zum Beispiel dann gleichermaßen auch, warum eine, sag ich mal, relativ weite deutsche Begeisterung für Basketball sich eher auf die NBA fokussiert.
Ja.
Es gibt zwar dann auch diejenigen, die halt, also es ist die nordamerikanische Basketball-Profiliga, es gibt dann zwar auch die BBL gucken, aber das sind oft eher
BBL heißt
BBL, Basketball-Bundesliga.
Ah,
aber das sind dann die dann oft sozusagen auch vielleicht in den mittelgroßen deutschen Städten, ist ja auch so lustig, dass dann eben Göttingen hat dann eben Basketball-Tradition, ne? Berlin jetzt zufälligerweise auch, aber genau wie im Handball auch, wo dann Wetzlar gut ist oder so, ne? Oder Kiel, da hat man dann, also in diesen Sportarten, die nicht im, also Handball ist ein komplizierter Case, aber Basketball erklärt das eben, es gibt diese Konkurrenz dieser einen dominierenden Liga und dann, selbst wenn man sich sehr für Basketball interessiert, weiß man, die Besten der Besten spielen eben nicht hier. Und das,
das ist sozusagen der Kern von Hegemonial.
Hat auch mit damit zu tun,
ja, und genau. Und wie würdest du denn Hegemonial insgesamt beschreiben? Was heißt das? Eine Sportart beherrscht sozusagen den gesamten Kulturbereich Sport.
Genau, ja.
Ist also sozusagen dominierend.
Genau, aber es sind eben, für den USA sind es ja die großen, für die, zum Beispiel drei, die großen, ne? Vier.
Ja, vier sind,
ich glaube, es sind vier. Es ist
Baseball,
Basketball, Football und Eishockey.
Ach ja.
Und das sind jeweils, und das ist für die USA ja auch wichtig, du wirst ja dann jeweils World Champion.
Ja.
Ne, das ist ja für die
USA World Champion, obwohl es ja auch noch andere.
Obwohl es ja eigentlich auch noch andere. Und das ist halt einerseits sozusagen vielleicht der amerikanische Größenwahn, andererseits spricht es eben genau dafür, dass das.
Die Besten der Besten, genau, spielen.
Und in vielen anderen Nationen der Welt sind eben andere Sportarten hegemonial. Da gibt es das Beispiel Cricket, ne, für Indien oder so.
Ja, und England
doch. Ja, nicht? Aber England ist, genau, aber England hat natürlich mit dem Fußball einen unmittelbaren Konkurrenten. Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Und kann es eine oder mehrere geben, aber klar ist sozusagen, diese hegemonialen Sportkulturen sind dann halt die, wo das Interesse am größten ist. Und das hat oft einher damit, geht dann einher mit dem medialen Interesse. Also in den USA läuft immer irgendwo Basketball, Baseball, Football oder so. Und es ist ja auch saisonal aufeinander abgestimmt.
Ja.
Und
konkurrieren nicht unnötig.
Nicht unnötig miteinander, ja. Und deshalb hat auch sozusagen eine europäische Football League, kämpft zwar gerade um Anerkennung, während jetzt zum Beispiel die National Football League, die NFL in den USA, sich ja so immens gestiegener Beliebtheit auch im deutschen Markt ja freut, kämpft die europäische Football League immer noch so um Anerkennung. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass als Sportfans unsere Erwartung oft ist, es interessiert uns mehr, wenn wir die Besten der Besten sehen.
Ja, und da kommt jetzt mein erster kritischer Kommentar.
Zu Recht.
Denn was ich jetzt kultur- und sozial, theoretisch oder politisch mit dieser Sportbegeisterung kritisch verbinde, ist eine gewisse Neigung zum Nationalismus. Ja, wir sind ja hier immer ganz ehrlich in diesem Podcast. Ich kämpfe dagegen, auch bei mir selber, aber ganz frei bin ich davon nicht. Ich merke einfach, dass ich aufgeregter bin, wenn ich ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft sehe, als wenn ich Italien gegen England spielen sehe. Aber ich schwenke keine Fahnen oder sowas, ja, und ich singe keine Nationalhymne mit oder dergleichen. Und insgesamt ist mir das verdächtig. Also, was ja ein bisschen komisch ist, denn immerhin habe ich ja diesen Podcast begonnen mit dem Bekenntnis, dass ich aus dem Sport Selbstbestätigung bekommen habe, und so könnte man ja auch sagen, auch Nationen bekommen Selbstbestätigung durch sportliche Erfolge. Und wenn diese sportlichen Erfolge in dem Bereich stattfinden, der bei ihnen so dominant ist, ist das natürlich eine zentrale nationale Aufwertung. Mhm. Und dieses Element scheint mir auch gefährlich zu sein. Und ich sehe das dann in den Exzessen, die es dann immer mal wieder gibt, wenn bei internationalen Meisterschaften die Fangruppen aufeinandertreffen oder die Fangruppen randalieren oder die Fangruppen aufeinander einschlagen. Und das Ganze stimmt mich doch sehr nachdenklich bezüglich der kulturellen Funktion von Sport. Ja, das wäre jetzt der erste kritische Kommentar.
Ja, dann kann man, und das sehe ich ganz ähnlich, das ist aber, genau, also das sehe ich ganz ähnlich, und man könnte sogar eigentlich fast noch einen halben Schritt weitergehen vielleicht und sagen, was natürlich auch an Sport besonders macht, oder also in aller Regel, so wie Sport definiert wird, taucht da ja irgendwas auf von körperlicher Betätigung und Körperlichkeit. Also das hängt ja mit Sport zusammen. Also ohne, dass wir jetzt hier versuchen werden, Sport genau zu definieren. Was ist Sport und wo hört er auf? Ist Schach Sport und so? Das sind so Debatten, die mich ein bisschen ermüden. Aber das, also in aller Regel, in den gängigsten, denke ich mal, geht es immer auch um Körperlichkeit.
Ja.
Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sozusagen im Sport und in der Berichterstattung im Sport sich auch immer wieder so ein riesen Repositorium findet für so die Verbreitung und die Verstetigung von so rassistischen Binsenweisheiten. Ne? Also das mein liebstes Beispiel, und ich setze das jetzt hier in Anführungsstrichen, ist dann im Fußball zum Beispiel das Konzept des Südländers. Ne? Also dass es halt die Idee gibt des aufbrausenden, sich nicht unter Kontrolle habenden. Man könnte auch weitergehen und sagen, wie sozusagen Fußballnationen vom afrikanischen Kontinent in der deutschen Medienberichterstattung immer eben auftauchen. Das ist sozusagen vom Diskurs um die, nochmal in Anführungsstrichen, Bananenrepublik eben kaum zu unterscheiden und wird immer als so eine Art, also wenn dann, das ist ja auch irgendwie, haben ja die Deutschen oder die Schweizer Trainer auch so ein Drang dazu, Nationen in Afrika zu trainieren, und dann ist oft so die Berichterstattung eben darüber, dass es so, dass man da mit so einem Haufen untrainierbarer, unprofessioneller und dann auch noch mit einem korrupten Verband zu tun hat. Und dann denke ich mir immer so, halt, stopp mal. Also wenn wir über Fußball und Korruption reden, da brauchen wir wahrlich nicht irgendwo anders hinzuschielen als auf den guten alten deutschen Fußballbund, auf die deutsche Fußballliga, auf die FIFA,
auf die UEFA,
genau, und die UEFA als europäische. Und deshalb finde ich, ist auch so ein weiteres Ding. Also man könnte sagen, so eine Art spätkoloniale Logik von Körperbildern schreibt sich dort, also im Fußball, in der Fußballberichterstattung kenne ich es jetzt am besten, aber auch in anderen Bereichen natürlich einfach gerne fort.
Ja, also bin ich jetzt sehr glücklich über diese Wortmeldung von dir, denn ich habe mir bei den wenigen Notizen, die ich mir für heute gemacht habe, unter anderem Neokolonialismus notiert. Und das gehört eigentlich nicht zu meinen Standardvokabeln. Dagegen in deinem Metier ist das schon ein wichtiger Begriff. Und da will ich gleich noch was zu sagen. Also es freut mich, dass ich hier mal wirklich Grund habe, diesen Begriff auch selber aktiv zu verwenden. Wir werden gleich erläutern, wie ich das meine. Vorher aber möchte ich in aller Emphase Folgendes sagen. So gut, dass dem Leistungsniveau der Sportarten, verschiedener Sportarten, getan hat, dass es die Professionalisierung gegeben hat, so scheußlich ist die Kommerzialisierung. Und da ist so ein...
Boah, das ist ein Zitat, das ist für die Ewigkeit, das wird ein Meme, das kann man so ins Internet, das wird halt auf jeden Fall das Zitat zur Folge heute.
Wunderbar. Also jedenfalls ist es so, es ekelt mich an.
Mhm.
Ja, es stößt mich ab, was für geldgierige Machenschaften da auf allen Ebenen stattfinden. Und übrigens, es findet bis in die kleinsten Ligen statt. Gar nicht mit den gleichen Beträgen, aber mit der gleichen Gier. Ja, und das verdirbt mir schon ein bisschen die Freude. Und deshalb habe ich dauernd betont, dass ich ein Fußballästhet bin.
Mhm.
Ja, ja. Also ich will damit sagen, es kommt mir gar nicht so sehr darauf an, wer gewinnt. Es kommt mir auch nicht darauf an, welcher individuelle Spieler besonders viel Geld verdient oder besonders erfolgreich ist. Sondern ich möchte, und das gibt es ja, glaube ich, im Brasilianischen, heißt ja eine Bezeichnung für das Fußballspiel, das schöne Spiel.
Das
schöne Spiel. Ja, so heißt das.
Ja, genau, das schöne Spiel.
Das schöne Spiel. Und das ist mein Anliegen, wenn ich Fußball sehe. Ich möchte ein schönes Spiel sehen. Und ich finde, dass das auch wirklich möglich ist, wegen der Regeln und wegen der Gesamtkonzeption, dass Fußballspiele richtig schön sein können. Und dieses Element, das möchte ich mir eigentlich erhalten, sozusagen kontrafaktisch gegen die Tatsache, dass das Ganze eingebettet ist in ein total verderbtes, hochkapitalistisches, hochkommerzialisiertes System. Aber man muss, wenn man über solche Dinge ernsthaft redet, das eben auch thematisieren.
Ich bin dir sehr dankbar und das war eine Power-Rede. Und das ist jetzt vielleicht für die ZuhörerInnen ein bisschen langweilig, aber da bleibt mir jetzt wirklich nur zu sagen, das unterschreibe ich voll und ganz. Und das ist sozusagen die Dialektik, ne, oder der Zwiespalt, so das Dilemma, dem ich mich ausgesetzt sehe als jemand, der jetzt ja aus den biografischen Gründen, die wir schon erwähnt haben, leidenschaftlich sich verbunden fühlt mit, also besonders auch mit dem Fußballsport, bei dem das ja also extreme Auswirkungen angenommen hat. Ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für Olympia. Ich glaube, das IOC ist auch ein ziemlicher Drecksladen.
Auf jeden Fall. Ja, und auch das nationale Olympiakomitee.
Genau, und aber so, also klar, ich finde halt, das ist für mich auch schwierig. Es ist bei mir sogar, also ich finde das ganz, ich sehe das ganz genauso wie du. Das will ich eins fragen. Und ich definiere mich auch genauso, wie du dich definierst. Ich bin auch ein Fußballästhet. Und damit sind wir ja auch schon, wir sind ja kuriose Tierchen in diesem Spiel, also in diese Identitäten, die so um den Sport ausgebildet werden oder die im Diskursen um Sport sozusagen sichtbar werden und gehört werden. Und zwar in dem Sinne, dass ist ja eigentlich, also diese Rede, die ich super finde, die du gehalten hast, also die Schmährede gegen diese Kommerzialisierung des Fußballs, die kommt ja oft interessanterweise besonders aus den Fanlagern, also aus den Ultragruppen, die sind teilweise auch machismomäßig und chauvinistisch aggressiv und so, sind das aber auch bei Gott nicht alle, gibt's auch in unterschiedlichen politischen Lagern. Ich will da jetzt gar nicht sozusagen pauschalisieren, das tun ja schon die Deutsche Fußballliga und so genug. Aber was halt für mich völlig klar ist, ist, da gehöre ich auch nicht dazu. Denn was ich auch so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn so diese eine Erzählung, nämlich die, oder diese eine unkritische Praxis des immer fortschreitenden Konsums, hier Stichwort, und Konsumierung, Kommerzialisierung, Stichwort Gründung der Super League, so
in so einem Schattenkabinett.
Ja, und ich finde das dann auch richtig, da haben sich ja auch alle zu geäußert, da haben sich ja selbst sozusagen, also man nennt ja
verdächtige Leute.
Ja, verdächtige Leute und auch die Leute, die zum Beispiel in der medialen Berichterstattung in England waren, auch alle dagegen, was ja eine hochkommerzialisierte nationale Liga ist. Ja. Aber selbst da haben sich alle, die da mit drin hängen, kritisch zu Wort geäußert. Also bis auf natürlich die Vereine, die da involviert waren, die haben aber dann schnell zurückgezogen und so. Aber oft stilisieren sich meines Erachtens dann die Fanlager so ein bisschen als die Bewahrer und die Bewacher der eigentlichen Fußballkultur.
Ja, da bin ich auch
kritisch. Und da bin ich auch wiederum kritisch.
Ja,
weil,
da, okay, auch
da sind wir dann auch ein. Weil da finde ich nämlich immer so, da stellt sich mir dann so, also ich habe das immer so gesehen, eigentlich, also was mich daran teilweise stört, ist, dass das Interesse am Fußball da auch oft sekundär ist. Also wenn man mit den Fans, mit so richtigen harten Fans, sich mal wirklich über Fußball unterhalten will und zum Beispiel über neue Aufstellungen, taktische Innovationen, Spielerwechsel, die wirklich Sinn machen würden und so, dann sind das oft Leute, die einfach nur hochemotionalisiert mit dem Fußballsport verbunden sind, aber eigentlich nicht irgendwie inhaltlich irgendwie oder auf irgendeine Art und Weise kritisch zum Beispiel dem eigenen Verein gegenüber oder solche Sachen. Also da gibt's auch eine unheimliche, finde ich, Vermischung von für mich komischen, mich argwöhnisch stimmenden Motivationslagen, warum man den Fußballsport so feiert und so für sich reklamiert. Also die Fans, die das ja auch immer wieder tun. Ich meine jetzt gar nicht so die Stadionproteste gegen Kommerzialisierung, da bin ich auch immer voll dafür und dabei. Aber zum Beispiel 11 Freunde, dieses Fußballkulturmagazin, das finde ich halt teilweise, die hauen da schon auch ein ziemlich totes Pferd, immer nochmal eine Nummer toter mit diesen Kommentaren darüber, die böse kommerzialisieren. Ist halt langsam so, ja, ihr seid aber auch das 11 Freunde Magazin, verdient damit viel Geld. Ihr müsstet irgendwie auch ein Gefühl dafür haben, dass ihr da mit drin hängt, einerseits. Und andererseits natürlich werdet ihr auch nicht müde, euch immer so zu den wahren Bewahrern des Fußballsports zu stilisieren. Das ist halt irgendwie so, wer ist denn überhaupt der Fan? Wer darf für die Fans reden und so? Da finde ich, da schließen sich unheimlich schwierige Debatten dran an.
Ja, da habe ich nur was ganz Allgemeines dazu zu sagen. Ich kenne verschiedene Leute, die sich als Fans, und zwar nicht als Fußballfans, sondern als Fans bestimmter Mannschaften verstehen. Und das habe ich nie nachvollziehen können. Und ich habe da mal die Formulierung gewählt, ich habe überhaupt kein Talent zum Phantom. Mhm. Ich habe auch kein Talent, sozusagen Heldenverehrung für die Rolling Stones oder nicht mal für die Beatles hatte ich Heldenverehrung kultiviert. Das ist mir ganz fremd, diese und mich macht schon das Wort nervös. Ja, mhm. Das wird ja abgeleitet von Fanatic. Mhm. Also, und man muss es nicht so ernst nehmen, aber fanatisch ist keine gute Eigenschaft. Ja, und ein bisschen Distanz, ja, ein bisschen analytischer Zugang, auch zu Sachen, die man sehr liebt, finde ich wichtig. Und deshalb stehe ich diesem ganzen Fan-Selbstkultivierung, ja, was sind wir da, wir bewahren den eigentlichen Sport, sehr kritisch gegenüber. Ich halte das für einen systematischen Selbstbetrug. Und ich kann auch die Leute nur so schwer verstehen, die denken, ich und dieser Verein, wir sind praktisch eins. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal, als Schalke, glaube ich, wieder abgestiegen war oder mal kurz davor war.
Ja, da gibt es diese Bilder von diesen weinenden.
Ja, da sagt doch einer, Schalke ist mein Leben. Nee. Also so ein Satz erschüttert mich. Nee. Dass man sowas sagen kann. Wie arm muss ein Mensch sein, der so einen Mythos braucht, ja. Aber gut, das ist noch was an.
Autsch. Naja, okay. Also ich glaube, genau, die Formulierung, also ich habe das ja auch, ich sehe das ja genauso wie du, und ich glaube auch, dass die Gefahr besteht immer sozusagen, also das ist ja klar, warum dich das stört. Das Fanatische ist ja das Gegenteil vom Maßvollen. Das ist ja klar sowieso.
Und vom Skeptischen.
Und vom Skeptischen, genau. Und das andere ist natürlich so diese, man könnte das so etwas salopp, so eine Totalisierung nennen, ja, von einer oder so, ne? Also so dieses völlig, oder monomanisch ist ja auch so ein Begriff.
Ist auch, und das ist mir alles
sich nur, sehr... Nur noch für eine Sache interessiert und diese eine Sache noch nicht mal sozusagen der Sport an sich ist, sondern in dem Sport die eine Mannschaft und dieser eine Verein und sich dann symbiotisch, und es ist ja auch immer diese Rhetorik von jetzt müssen wir aber mal ein Tor schießen. Ja, nee, ja. Du machst hier gar nichts,
ja,
weil du guckst hier gerade entweder vor der Glotze oder mit 70.000 anderen auf
im Stadion.
Ne, 11 professionelle Athleten, die versuchen gegen andere 11 professionelle Athleten einen Ball im Tor unterzubringen. Also wo ist dieses Wir? Ja. Und die, aber klar ist ja, also sozial ist ja, also soziologisch ist ja klar, was da passiert. Das sind halt diese, man nennt das ja teilweise Neo-Tribes oder so diese neuen Communities. Also das sind halt Gemeinschaften, die gebildet werden, jenseits von konventionelleren Gemeinschaften, also zum Beispiel auch, früher waren das Gewerkschaften oder politische Verbände, kirchliche Verbände und so. Und die findet man eben jetzt im Stadion mit anderen Leuten, die blau-weiße gucken. Schalke kriegt es gerade ab, aber so blau-weiße
gucken. Auch,
schwarz-gelbe, wie hier und natürlich in Dortmund oder so. Aber genau, also das ist ja klar, dass das sozusagen für manche Leute eine Heimat bringt. Deshalb würde ich auch nicht sagen, die Leute, für mich ist das nicht so, wie arm muss man sein. Ich glaube, es ist tatsächlich
das war, eher... Das wäre
mir ein bisschen zu drastisch, aber ich würde eher so sagen, das sind natürlich Leute, bei denen man sich tatsächlich fragen muss, wo sind denn andere Leidenschaften von dir?
Wo habt ihr denn sonst noch
Schwerpunkt? Oder Freunde, oder ne, habt ihr eine Familie, weil sind die nicht vielleicht auch dein Leben und so? Na, aber klar, das schließt sich ja unmittelbar an. Aber diese Kraft hat natürlich der Sport, und ich glaube, das ist ja mit ein Grund, warum er sich so gut kommerzialisieren lässt. Und deshalb ist er eigentlich für so einen Kapitalismus wie unseren, der ja, glaube ich, ganz stark von so einer Steuerung von Affekten und so mittlerweile. Wir sind ja in so einem Dienstleistungskapitalismus, wo ja viele Leistungen und vieles, was man so, also wir treffen ja nicht mehr, wahrlich nicht nur rationale Kaufentscheidungen und so.
Nein.
Ne, oder unsere Teilnahme.
Ich schon mal gar nicht.
Ja, also sowieso nicht, aber das ist, glaube ich, so mit ein Grund, warum sich das so zur Kommerzialisierung eignet, ist halt, weil da von Anfang an so viel Affekt im Spiel ist.
Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Es ist ein affektiv besetztes Erlebnisfeld. Ich entschuldige mich für diesen Ausraster eben. was wie arm muss man sein? Ich meinte damit, damit eigentlich, wie arm muss das Leben sein, das man führt, wenn man so einen Satz sagen kann, wie Schalke oder meinetwegen Borussia Dortmund oder sogar der erste FC Köln, ist mein Leben. Also da halte ich streng dran fest. Ich finde das verdächtig, wenn man für so etwas eine existenzielle Leidenschaft entwickelt. Also eine Leidenschaft, die sozusagen die ganze Existenz durchtränkt. Das finde ich, weist darauf hin, dass das Leben insgesamt nicht gut aufgebaut ist. Will aber noch etwas, ein Versprechen einlösen, dass ich erläutern will, warum ich in diesem Podcast das Wort Neokolonialismus verwenden möchte. Ich finde, dass die Art und Weise, wie in den letzten Jahrzehnten große Sportereignisse vergeben werden und wie sie vorbereitet werden, eigentlich sozusagen die Wiedereinführung von Sklaverei sozusagen befördert. Und dann finde ich es erschreckend, wenn in der Sportberichterstattung, zum Beispiel bei der Vorberichterstattung über die Vorbereitungen in, ist das Dubai?
Katar,
Katar, ja, in Katar, auch erwähnt wird, wie da die Arbeitsbedingungen der übrigens, glaube ich, überwiegend asiatischen Hilfskräfte sind und dass da auch in nennenswerter Zahl Menschen sterben. Aber das ist dann mehr eine Fußnote. Und eigentlich müsste man sagen, damit, mit solchen unverwandten Entscheidungen großer Sportverbände und dem Umgang der Presse und der Öffentlichkeit, der sportinteressierten Öffentlichkeit damit, verliert der Sport seine moralische Integrität. Und dann wird Sport, so wie er dann real inszeniert wird, wirklich ein Beitrag zu einem Rückschritt unserer Kultur, wenn wir sagen, naja, das geht halt nicht anders. Da muss man halt auf das Geld achten und dann werden halt die Leute ausgebildet, ausgebeutet. Ich finde, das darf man nicht akzeptieren unter dem Titel, ja, aber die Weltmeisterschaft muss ja nun mal stattfinden. Nee? Na, dann muss sie eben jedenfalls nicht da stattfinden. Und warum sie dann da stattfindet, ist ja auch schon verdächtig genug. Das sind so Dinge, die ich auch mal unbedingt sagen wollte. Weil es ist eben schwierig, glaube ich, also jetzt mache ich noch eine Fußnote, es ist auch schwierig, Mitglied einer der Kirchen zu sein, aber Religion kann einem ja wichtig sein. Und dann quält man sich damit. Und genauso quäle ich mich damit, dass man sich für diesen Sport interessiert oder überhaupt für Sport interessiert und sieht diese ganzen katastrophalen Missstände. Das ist nicht schön.
Ja, ich bin da völlig bei dir und ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich, das, was du gesagt hast, ist natürlich wichtig, weil es zum einen um die moralische Integrität geht und zum anderen aber sozusagen auch die Frage auch nach eben der gesellschaftlichen Funktion von Sport jenseits von, also es gibt ja auch so ein erzieherisches Element von Sport, ne? Man erzieht eben auch teilweise, deshalb schrieb man sich das ja zumindest eine Zeit lang mal gerne in den Lebenslauf, dass man Teamsport gemacht hat, weil man dann eben, also Vergemeinschaftung auch übt, sozusagen im Spiel, dass man einem Regelwerk Folge leisten kann und so. Also es hat sozusagen diese pädagogischen Elemente,
Und
ne?
das hat ja auch recht.
Beim Basketball ist das zum Beispiel ein Teil von dieser Muscular Christianity. Das ist ja wirklich, da ist ja jemand beauftragt worden, so ein Spiel zu erfinden, was dann halt ja auch körperlich sein sollte. Das erklärt, warum dieser James Naismith, der Basketball erfunden hat, Ende des 19. Jahrhunderts, warum das eben körperlos gespielt werden soll. Das wird es natürlich de facto nicht, aber das ist so ein Teil von so einem, ja, von dieser
Das
Muscular
wusste ich gar
Christianity,
nicht.
ja, das wissen nicht alle, aber ich habe mich ja damit mal befasst, inhaltlich, genau. Und Ja, also es gibt diese pädagogische, aber es gibt, glaube ich, es gibt meiner Meinung nach eigentlich ja auch die schöne Funktion, fand ich immer, und das ist was, was mich zusätzlich jetzt stört am Fußball, war halt auch immer, ich finde, genauso wie man Siege feiern kann, genauso, finde ich, bietet der Sport eine großartige Möglichkeit, verlieren lernen zu können.
Ja, das stimmt auch.
Und das ist eigentlich, fand ich immer, ich habe das irgendwann gelernt tatsächlich als Teenager. Ich war ja auch ehrgeizig, das war ja dann im Tischtennis, ist man ja Einzelsportler, also Mannschafts- und Einzelsportler. Aber man lernt dann eben auch zu sagen, ja, dann hat es halt heute mal nicht geklappt. Weil man spielt natürlich so viel Tischtennis, dass man nicht immer, also man ist halt nicht der Weltmeister. Ich bin jetzt nicht Timo Boll, und selbst Timo Boll hat verlieren gelernt.
Ja, ja.
Und im Tischtennis muss man dazu sagen, das ist zum Beispiel so ein Sport, der auf der Ebene ganz anders erzieht, auch als Fußball, wo man ja von klein auf lernt, dass, oder zumindest eine Zeit lang immer gelernt hat, dass Verlieren so das Allerschlimmste ist. Und das ist was mich auch so stört beim Fußball, dass halt, egal wie eindeutig man den Ball selber mit der Pikins ausgeschossen hat, man immer noch mal den Arm hebt, also auch schon unten in der Kreisliga, und die Kinder machen es natürlich nach und man reklamiert den Einwurf für sich, wo ich so denke, nee, überhaupt nicht. Also da sind wir noch gar nicht bei Schwalben und diesen ganzen anderen Täuschungsversuchen, weil man unbedingt gewinnen will. Und dann kriegt jeder einen Fair Play-Preis, wenn er das mal einmal nicht macht. Und ich finde, das ist halt einfach irgendwie jammerschade.
Ja, weil das hat auch etwas mit dem moralischen
Verlust zu tun. Genau, auch mit dem moralischen Verlust zu tun. Und zum Beispiel im Tischtennis ist es einfach so, man entschuldigt sich, wenn man mit Glück einen Punkt macht, also mit Netz oder Kante.
Ja, ja.
Und das so, auch wenn man gegeneinander spielt, habe ich immer so das Gefühl, das habe ich am Tischtennis immer sehr genossen, dass das ist ein genuin faires Spiel. Also es ist ein Spiel, was einem wirklich zu Fairness auch erziehen soll. Da gibt's auch natürlich Querköpfe und so, aber das habe ich immer super angenehm gefunden. Also, und das hat natürlich auch was damit zu tun, mit sozioökonomischer Klasse und Herkunft und so, und was für sozusagen auch Erwartungshaltungen da im Hintergrund schon bei jugendlichen Fußballern sind, und dass die Familien da sozusagen den nächsten Mario Götze wittern und die Millionen schon auf den Konten sehen, das ist im Tischtennis nicht zu erwarten und so.
Nee.
Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, also das finde ich am Sport so schade, dass ich oft so Fußballspiele auch sehe, wo ich so denke, auch wenn man dann mal auf dem Platz ist und hat es geschafft, all dieses Drumherum und diese ganze Scheiße mal auszublenden, ne, dann nervt es mich halt teilweise trotzdem, dass dann da so gestandene Profis sind, die dann nicht mal die Größe haben zu sagen, ja, das war halt dein Einwurf. Und ich finde immer die Spieler cool, die das halt schaffen. Also, und sie gibt es noch, und die feiere ich dann auch, weil ich glaube, dann ist dann auch so noch so zusätzlich gegen das System.
Ja.
Und nochmal, das will ich eben auch, I wanna be on record as well, ne? Also für mich ist es so, ich werde diese WM nicht gucken. Und und du weißt, das macht mir Schmerzen.
Ja,
so. Das fällt mir wirklich schwer. Aber ich kann das nicht. Ich finde, das ist für einen, da bin ich dann auch einfach, ich weiß, und das ist dann irgendwie blöd, weil man privatisiert damit wieder so ein, eigentlich ein systemisches Problem. Aber ich denke mir schon so, wenn wir es jetzt mal alle machen, vielleicht, Gottverdammt, vielleicht lernt dann die FIFA mal, dass man das nicht nicht ins Unendliche weitertreiben kann und dann 2032 auf dem Mond spielt, wo dann nur noch Elon Musk und zwei andere hinfliegen können, weil es halt 30.000 Euro kostet.
Ja.
Ne? Und dann da alle sterben müssen, weil sie keine Atemgeräte kriegen und so. Ne? Und ich finde halt diese toten Menschen, ich will nicht, dass auf diesen Grabsteinen wird Fußball gespielt, und das will ich mir nicht angucken.
Ja,
es fällt mir aber auch deshalb leicht, natürlich dieses Jahr, weil Italien ist nicht dabei. Um mal sozusagen
diese selbstironische Pointe noch zu machen. Ja, also ich will das nochmal auf einer allgemeineren Ebene aufgreifen. Ich denke ja, also wir sind ja beide Hochschullehrer, also das hier ist ein Lehrerhaushalt. Deine Mutter ist ja eine engagierte Lehrerin gewesen, jahrzehntelang. Also Erziehung ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, was in den Reden über Sport, sowohl von Sportlern selber als auch von Sportjournalisten, zu wenig beachtet wird, ist, dass man nicht nur etwas Großartiges leistet, wenn man gewinnt.
Mhm.
Mich hat das oft so aufgeregt, wenn Nationalspieler oder auch Einzelsportler darüber jammerten, dass sie nur Dritter geworden sind bei einer Weltmeisterschaft. Ja? Oder wenn bestimmte Sportler, die ich jetzt hier nicht beim Namen nennen will, dauernd nur eines zu sagen haben, nämlich, es ist ja klar, dass wir Meister werden wollen. Wenn wir nicht Meister werden wollen, ist das gewissermaßen eine vertane Saison. So ein Selbstverständnis finde ich deshalb katastrophal, weil es zum menschlichen Leben insgesamt gehört, dass man auch lernt, Niederlagen und Unangenehmes zu ertragen. Und das führt dann so eine Kultivierung des Erfolgs, die maßlos ist. Ne? Ein Erfolg ist es schon, wenn man in der Bundesliga überhaupt unterkommt, Fußball-Bundesliga überhaupt unterkommt, als Individuum und auch als Mannschaft. Da muss man nicht jedes Jahr Meister werden, um sich zu sagen, wir sind am richtigen Platz. Nein, man ist dann am richtigen Platz, wenn man guten Fußball spielt.
Ja, olympisches Motto. Dabei sein ist halt alles.
Ja,
aber das soll man ernst nehmen. Das soll man wirklich ernst nehmen, das sehe ich genauso.
Das soll man ernst nehmen. Es geht nicht nur darum, sich Medaillen umzuhängen. Und eben überall auch, ja, das ist auch so etwas, was ich nicht besonders... Weißt du, dieses Hochziehen von Flaggen und Absingen von Nationalhymnen bei Olympischen Spielen finde ich auch nicht mehr zeitgemäß. Was heißt auch... Irgendjemand repräsentiert Deutschland oder die Vereinigten Staaten und dann gibt es Medaillenspiegel. Ja. Das ist mir alles sehr unsympathisch.
Also wir könnten jetzt noch, glaube ich, noch 12 Stunden über die Sportberichterstattung auch reden, weil da habe ich ja auch noch einiges. Aber ganz kurz, das will ich tatsächlich noch sagen und ich meine jetzt gar nicht hier Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale. Diese ganze Nummer, also hat er doch gesagt, du hast hier 90 Minuten Zeit, mir dir Fragen zu überlegen, jetzt stellst du mir zwei so Scheißfragen.
Ach so, ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht aus diesen Gründen, nicht genau aus diesen Gründen, aber in der deutschen Sportberichterstattung auch echt ein Problem haben. Also da wäre jetzt mein Appell an alle, die da irgendwie an Journalistenschulen oder Volontariaten oder sowas da beteiligt sind, das ist einfach in Deutschland unterirdisch. Wenn man sich zum Vergleich wirklich ich gucke ganz viel so die englische Fußballberichterstattung und höre ja auch sehr viele Podcasts dazu aus England, das ist einfach krass. Wie ist, wenn der deutsche Fußball-Podcast Kicker Meets the Zone ist tatsächlich auch sehr gut, aber da würde ich nämlich diese beiden Journalisten tatsächlich auch ausklammern, die machen es nämlich auch ein bisschen anders so, als diese Fernsehberichterstattung. Die ist wirklich müde und ermüdend. Und zwar vor allen Dingen in dem Sinne, dass halt bei jedem Spiel eigentlich so getan wird, als hätte jetzt Deutschland schon längst Weltmeister sein müssen.
Ja,
warum? Und als gäbe es überhaupt keine anderen, die das auch werden können. Und das Gleiche gilt natürlich dann für FC Bayern in der Champions League oder wenn Dortmund gegen Freiburg spielt oder so. Das ist halt immer, es wird immer so getan, als gäbe es auch zum Beispiel also im Fußball keine Kontingenz. Du kannst, und das sagt ja auch Jürgen Klopp immer, und schon deshalb muss man ihn halt feiern, nicht immer gewinnt tatsächlich der Bessere oder die bessere Mannschaft. Du kannst auch mal besser gespielt und du kannst ein gutes Fußballspiel abgeliefert haben oder auch ein gutes Basketballspiel und gehst am Ende trotzdem als Verlierer in vom Platz. Das ist halt so und das gilt für alle Sportarten und da muss man eben andere Parameter anlegen und das macht aber die deutsche Sportbrille. Also ein magischer Glaube, ne? Vor 30 Jahren ist da schon mal ein Tor umgekippt, als sie gegeneinander gespielt haben. Ja, okay, das hat aber mit dem heutigen Spiel allen gar nichts zu tun. Und das andere ist halt eben dieses, neben dieser ganzen magischen Glaubensgeschichte, die dann immer kommt, ne, ist halt dann diese Sache von, dass gewisse Mannschaften eigentlich immer zum Gewinnen verdammt sind und sobald die das einmal nicht 5-0 gewinnen, dichtet man denen eine Krise an. Und das nervt einfach wirklich sehr.
Finde ich auch. Ich kann es jetzt sozusagen von meiner Seite mit einer persönlichen Bemerkung abschließen. Nämlich, also ich spiele ja Schach, wie du weißt, mit einem sehr netten jüngeren Nachbarn. Und der hat mich mal gefragt, also wie ich das empfinde, wenn ich verliere. Und da kann ich ehrlich sagen, das ist mir egal. Ich ärgere mich nicht, wenn ich verliere. Ich ärgere mich, wenn ich schlecht spiele. Das ist etwas anderes. Und wenn ich ganz gut spiele und ich verliere, weil der andere besser spielt, dann muss ich sagen, so ist das. Hm. Das ist ja, deshalb spielen wir das ja. Wenn wir das nicht, wenn das nicht offen wäre, bräuchten wir ja nicht zu spielen, dann wollen wir ja nur noch das Ergebnis einzutragen. Und da gibt es also ein grundsätzliches Missverständnis. Sollte man vielleicht bei Gelegenheit auch mal, wäre vielleicht wird noch mal ein Thema, ein grundsätzliches Missverständnis über das, was es heißt, zu spielen.
Mhm, genau, ja.
Vielleicht machen wir das mal bei einer anderen Gelegenheit.
Genau, ja, bei mir war es eines der schönsten Komplimente, die ich im Sport bekommen habe, war, ich habe eine Zeit lang, haben zwei Brüder, die ich sehr geschätzt habe in meiner Bonner Zeit, die hatten sich das eingeführt, dass sie haben eine Fußballhalle, so eine Soccerhalle gemietet und haben jeweils eine Mannschaft zusammengestellt. Also sie waren Teamkapitäne ihres Brüderkampfes. Ja, ja. Und ich fand das schon einfach so eine originelle Idee. Und es waren auch wirklich super Spiele, hat auch richtig Bock gemacht. Also nochmal, sind saunette Leute. Und wir haben aber wir waren oft die Mannschaft, die besser gespielt hat, auch so die besseren fußballerischen Anlagen hatte, aber nicht immer gewonnen hat, wahrscheinlich sogar öfter verloren hat. Und da hat nach einer Niederlage, die wir mal nach großer Führung haben wir das noch verspielt und so, da hat für mich verantwortlicher Teamkapitän mal gesagt, oh, Lüthi, der war richtig sauer, meinte so, Lüthi, beim nächsten Mal, ich suche mir jetzt auch Leute, die einfach mehr gewinnen wollen und nicht nur spielen. Und da habe ich gedacht, ja, aber genau das ist halt dann ein Unterschied zwischen uns. Und ich habe viele Sportarten, ich habe sie halt gespielt, um sie zu spielen. Und ich habe sie nicht gespielt, um zu gewinnen. Aber das ist, glaube ich, was man den Leuten beibringen müsste, viel aktiver beibringen müsste, als immer dieses, es geht da auch um Siegen und...
Ich glaube, wir sollten das unter diesem Thema vielleicht nochmal neu zum
Das ist dann der Weihnachtspodcast.
Oder so.
Jetzt ist ja Sommer
jetzt
noch
ist gewesen. Aber wir sind, glaube ich, durch. Und
ich bin durch.
Unheimlich Spaß gemacht. Es war sehr leidenschaftlich. Ja. Aber es musste das allemal gesagt werden.
Und wir müssen natürlich noch eine einzelne Folge machen zu dem Elfmeter 1994 von Roberto Baggio. Da brauchen wir halt auch eine ganze Stunde. Also insofern.
Na gut, da würde ich immer nur ja und nein, nein und da hast du auch recht sagen. Ja, aber vielleicht können wir das irgendwann machen.
Die Folge heißt dann auch einfach nur Roberto Baggio. Weil das liest sich natürlich dann super, weil wir haben ja sonst immer so Sport, wir haben halt so Krieg, Krise, Zweifel, ne? Tod, Trauer und dann halt Roberto Baggio.
Also, ja. Gut, vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal einen eigenen Namen hier einführen.
David Immanuel Kant. Oder Immanuel Kant, ja gut, aber der ist ja sehr präsent so oder so.
Das stimmt.
Aber dann, voll cool.
Ja, also ich wünsche dir eine gute Nacht.
Ich dir auch, ich bin schon
und müde. Und allen anderen, die das jetzt hören, wünsche ich das Entsprechende.
Na dann, ciao.
Bis bald.
Tschüss.